Und deswegen finde ich, ist es wichtig, Leuten nahezubringen, dass Insekten eigentlich total toll und spannend sind, dass sie nichts dafür können, dass sie Insekten sind. Also Stechmücke hat sich's nicht ausgesucht. Ich bin jetzt zwar auch kein Fan, sag ja, kommt alle zu mir. Einfach kommt bitte alle zu mir. Ja, aber das sind halt alles Teile unserer Ökosysteme. Man muss erstens kein schlechtes Gewissen haben, finde ich, wenn man es nicht schafft, perfekten Konsumenten-Lifestyle zu leben. Aber man sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht wählt oder an der Wahlurne eine Entscheidung trifft, die halt relativ egal fürs Klima ist. Wenn man das so aus Menschenperspektive hört, erst schläfst du mit deinem Bruder, wenn kein Bruder da ist, dann treibst du es mit deinem Sohn. Das klingt natürlich erstmal absolut wild.
Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Behind Science, weil es ja letzte Woche bei uns so schön war draußen. Wir sind ja endlich mal gedanklich rausgegangen zu Henri Favre nach Frankreich in die Welt der Insekten. Und es hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir da jetzt unbedingt noch ein Gespräch in dieser Welt verbringen wollen. Und dafür habe ich heute eine Expertin zugeschaltet, die ähnlich wie Henri eine ganz besondere Art hat, von Tieren zu erzählen. Sie ist Zoologin, Autorin, Podcasterin und Insektenbotschafterin. Hallo Jasmin Schreiber.
Hallo.
Wir kennen uns schon. Wir haben nämlich schon mal einen anderen Podcast zusammen gemacht. Erlebnis Erde heißt der. Da hast du mir auch immer schon so Tierfakten mitgebracht. Also ich habe schon ganz viel über Tiere von dir gelernt. Und deswegen weiß ich auch, dass in deiner Wohnung, also ich sehe jetzt nicht so viel, aber du hast mir schon öfter beschrieben, dass du da nicht alleine bist.
Ja, so. Das ist richtig.
Erzähl uns mal von dem Ort. Das ist nämlich, also wenn ich an dich denke, ist immer direkt diese Assoziation in meinem Kopf.
Ja, also ich habe auch relativ konventionelle Haustiere, mit denen fange ich mal an. Ja. Also ich habe 3 Hunde. Ich habe einen Ehemann, der wohnt auch hier.
Aber dem hast du manchmal noch Platz.
Ja, der darf sogar raus aus dem Terrarium.
Oh.
Ja, so bin ich. Nein, aber ich habe, da sind wir schon beim Thema, ich habe Terrarien und in diesen Terrarien wohnen viele Insekten und Spinnentiere und sowas. Ich habe große Schauterrarien, also die sind dann so 1 Meter breit, 1 Meter hoch oder so. Und da drin sind so verschiedene kleine Biotope, also zum Beispiel ein brasilianischer Regenwald, da sind die entsprechenden Pflanzen drin, aber halt auch die entsprechenden Tiere, also zum Beispiel Riesentausendfüßer, Riesenschnecken auch. Sehr komische Spinnen, also Geißelspinnen.
Und wenn du schon komisch sagst, was ist an denen komisch?
Ja, also wer mal Harry Potter im Kino geschaut hat, in Teil 4 gibt es eine Szene, da gibt es einen Zauberer und der zeigt so unverzeihliche Flüche an einem Tier. Und dieses Tier sieht aus wie eine Spinne halt, nur dass es vorne noch so ein bisschen komisch ausschaut. So ein bisschen, als hätte man 2 Tiere gemischt. Es sieht aus, als hätte die Spinne vorne riesige Greifarme. Tatsächlich sind es Mundwerkzeuge. Und als ich dieses Tier als Kind im Kino gesehen habe, dachte ich, oh krass, was haben die sich da ausgedacht, ja? Erst viele Jahre später habe ich gemerkt, dieses Tier gibt's wirklich, die Geißelspinne. Und das sieht sehr skurril aus, ein bisschen wie ein Alien und hat an der Seite auch noch so Geißeln, daher kommt der Name, also wie so lange Antennen, die da überall so rumtasten. Also es ist wirklich eigentlich für viele Menschen ein Tier aus dem Albtraumstoff gemacht ist.
Aber für dich nicht?
Nee, gar nicht. Oh. Nee, und bei vielen dieser großen Insekten ist es auch so, dass die sehr alt werden können. Also diese Spinnen haben so eine Lebenserwartung zwischen 10 und so 7 bis 10 Jahren. Das heißt, du lebst lange mit denen zusammen. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein Tier, das ist mal kurz da oder so. Mhm. Du lernst dann auch viel über das Tier, also bestimmte Vorlieben, Verhaltensweisen und lauter so Zeug. Und dann es ist für mich eine sehr kleine Persönlichkeit, wenngleich natürlich die Beziehung relativ einseitig ist. Dieses Tier weiß nicht, dass ich existiere, aber ich mag es trotzdem.
Schon richtige Lebenspartner, das ist ja dann mehr als Mitbewohner, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, also ich habe hier Riesenschnecken, die sind schon länger da als mein Mann.
Wow. Hammer, und gibst du denen einen Namen, also weil du sagst, von deiner Seite aus gibt es da eine Beziehung?
Ja, auf jeden Fall, also manche kriegen Namen. Ich habe wirklich viele Terrarien, viele Tiere. Irgendwann habe ich es aufgegeben mit den Namen. Aber eine meiner großen Schnecken heißt zum Beispiel Schneckadora Tonks.
Wow.
Ja, also ich habe schon eine Beziehung zu denen, aber jetzt nicht so kuschelmäßig. Ich fasse die auch nicht an oder so. Ich könnte die anfassen. Klar, ich muss sie auch manchmal anfassen, wenn ich das Terrarium reinige, die raussammle, die Tiere. Aber ja, es sind keine Kuscheltiere, es sind Beobachtungstiere. Ich beobachte, wie sie ihren Tag verbringen und das hat was sehr Entschleunigendes.
Ja, also bei dir zu Hause ist es schon relativ wild. Mhm. Das haben dir irgendwie diese kleinen Organismen angetan, ne? So hast du irgendwo beschrieben, alle, die kleiner sind als eine Maus. Ja. Was magst du an denen besonders? Warum bist du so Fan von denen?
Also ich war schon als Kind Tierfan. Aber ist natürlich so, und ich wollte schon als Kind wollte ich Tierforscherin werden, neben Künstlerin und Autorin und weiß ich nicht alles.
Aber guck, dann sind ja viele immer eher so, oh mein Gott, dann träumt man vielleicht von einem Pferd.
Genau.
Oder, also ja, so irgendwelche Tiere, auch, die man kuscheln kann.
War auch so. Und ich wollte gern nach Afrika, in ein afrikanisches Land irgendwie und dort in die Serengeti oder so und Tiere erforschen, Elefanten und lauter so Zeug. Und natürlich, als Kind dachte ich mir, übe ich schon mal, jetzt gibt's relativ wenige Elefanten in Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin. Relativ wenige freilebende Geparden. Mhm. Also habe ich mich halt mit den Tieren beschäftigt, die sowieso um mich drum rum sind. Und das sind halt oft Insekten, Schnecken, solche Sachen. Und da habe ich schon so eine kleine Liebe für die entwickelt. Also viele, natürlich auch Kinder, übernehmen ja schnell dieses von Erwachsenen, dieser Ekel, diese Angst oder diese Scheu. Aber meine Mutter zum Beispiel hat extreme Angst vor Insekten und so. Das wusste ich nicht bis vor 3 Jahren. Die hat das nämlich vor mir so verborgen. Und wenn ich mir überlege, was ich als Kind alles angeschleppt habe in diese Wohnung, das muss für sie der absolute Horror gewesen sein. Sie hat sich aber nicht anmerken lassen, weil sie unbedingt wollte, dass ich halt nicht diese Angst entwickle vor Spinnen und so. Hat geklappt. Sie meinte auch so, sie ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ja, das hat mich schon immer, mich haben die schon immer interessiert, weil die sind einfach überall da, man kann sie jederzeit beobachten und die haben oft sehr, sehr spannende Verhaltensweisen, gerade so im Bereich Paarung und sowas, was wirklich so alienmäßig weit weg von dem ist, was wir so normalerweise kennen.
Okay.
Kann ich mal eine Geschichte erzählen? Es gibt Käfer, die wohnen in den Kernen von Datteln, ja. In den Kernen von Datteln, ja, an der Dattelpalme. Datteln wachsen ja an Palmen und dort sind es so in Anführungsstriche Obstbauschädlinge, ja. Die bohren halt den Dattelkern an, das ist natürlich nicht so toll, willst keine Käfer in der Dattel haben, wenn du sie für ihn verkaufst. Aber die sind sehr, sehr, sehr klein, 2 Millimeter oder so und deren ganzer Lebenszyklus findet in der Dattel statt. Das heißt, die kommen in der Dattel zur Welt. Und dort, also wenn ich jetzt ein weiblicher Käfer wäre, da sind halt nur meine Brüder. So, das heißt, du paarst dich mit deinen Brüdern, ja. Jetzt kann es aber sein, dass vielleicht der Dattelstein zu voll war. Ja, und dann ziehst du aus.
Geht zu den Nachbarn.
Ja, so ungefähr. Jetzt geht sie zu einem anderen Dattel, geht da rein, da ist aber niemand, ja. Jetzt können sich diese Dattelkäfer dann, diese Weibchen aber, selber fortpflanzen mit Pathogenese. So, das heißt, sie legen unbefruchtete Eier. Aus diesen Eiern schlüpfen lauter Söhne. Wie praktisch, oder?
Ja.
Weil die Mutter sich dann mit ihren Söhnen
dann
fortpflanzt.
Dann hat sie wieder Männchen da.
Dann hat's, genau. Und daraus entstehen dann wieder Männchen, Weibchen und die Mutter hat ihren Lebenszyklus abgeschlossen und stirbt dann.
Das heißt, sie alleine kann nur Söhne zeugen.
Genau, sie kann nur alleine Söhne auf die Welt bringen. Normalerweise ist es bei Jungfernzeugung so, dass Weibchen dann nur Töchter zur Welt bringen, aber da ist es so, dass die Weibchen Söhne zur Welt bringen. Das ist schon sehr, also wenn man das so aus Menschenperspektive hört, erst schläfst du mit deinem Bruder, wenn kein Bruder da ist, dann treibst du es mit deinem Sohn. Das klingt natürlich erstmal absolut wild. So. Also das ist schon sehr, da kann man sich schon sehr rein verlieren in dieses Thema.
Diese Szene.
Ja, wirklich. Also es ist schon interessant. Also es gibt da auch Weibchen, die haben Penisse, lauter so Zeug. Also es ist schon sehr spannend.
Aber guck mal, wo wir hier jetzt schon beim Überleben sind. Du bist ja für den NABU auch Insektenbotschafterin. Warum brauchen diese kleinen Organismen denn eine Botschafterin?
Ja, die haben, also Insekten haben oft eine sehr schlechte PR. Ja. Auch eben durch solche Sachen, also gerade das, was ich mit der Paarung beschrieben habe, das erstreckt sich dann ja auch auf das Aussehen des Insekten, irgendwie komisch aussehen, in Anführungsstrichen, also ganz anders als wir oder als unsere Hunde und Katzen. Wir selber haben 2 Beine, unsere Hunde haben 4 Beine, schon komisch, Schnecken haben 1 Fuß. Dann kommen aber Insekten oder Tausendfüßer oder so, die dann irgendwie gleich komplett unübersichtliche Anzahl haben, bewegen sich komisch, sind klein, können überall hinkrabbeln und können halt auch unseren Interessen entgegenstehen, wie zum Beispiel die Dattelbauern, die freuen sich jetzt nett über die Dattelkäfer, auch wenn es eine lustige Story ist. Und gibt auch Insekten, die stechen, die beißen, können Krankheiten übertragen. Dementsprechend sind das oft so Sachen, die wir auch aus evolutionären Überlebensinstinkt erstmal uns zurückschrecken lässt. Gerade Leute, die Gärten haben, ich habe ja auch Gärten, die freuen sich vielleicht auch nicht so über viele Insekten. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, Leuten nahezubringen, dass Insekten eigentlich total tollen Schwanz sind, dass sie nichts dafür können, dass sie Insekten sind. Also Stechmücke hat sich's nicht ausgesucht. Ich bin jetzt zwar auch kein Fan, sag ja, kommt alle zu mir, einfach kommt bitte alle zu mir. Ja, aber das sind halt alles Teile unserer Ökosysteme, super faszinierende Tiere. Und auf jeden Fall sind sie es wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und deswegen, und weil sie selber sehr schlecht PR machen können, also nur sehr wenige Insekten können schreiben oder lesen oder ein Video drehen.
Und das kannst du zum Glück deswegen sehr gut.
Ja, genau, deswegen muss ich halt einspringen.
Okay. So. Ja, aber vielleicht mal dieses Beispiel mit der Mücke, ne? Ist ja auch so ein Klassiker. Oh, ich habe heute Morgen auch wieder einen Mückenstich an meinem Zeh gefunden. Sobald du den entdeckt hast, kannst du ihn nicht mehr vergessen. Und das ist wahrscheinlich auch die Szene, wo du meinst, man will die nicht alle. Eigentlich nicht alle in seinem Garten haben, ne? So.
Ich habe sie alle in meinen Gärten. Ich hab zwei Gärten, beide sind direkt am Moor. Also da ist mein Gartenzaun, auf meiner Seite ist der Garten, auf der anderen Seite ist das Moor. Ich habe alle Mücken, alle auf der Welt in meinen Gärten. Ich bin komplett zerstochen und ich könnte es gerne drauf verzichten.
Ja, aber was erwiderst du dann? Genau, was kann man dagegen halten?
Aber ich mag zum Beispiel Wespen extrem. Ich finde die wunderschön, ich finde die wahnsinnig spannend zu beobachten. Ich freue mich über jedes Wespennest. Und Wespen fressen Stechmücken. Also auch Leute, die dann gerne die Wespennester weghaben wollen, denke ich mir so, ja, aber überleg doch mal. Die Wespen, die lassen dich eigentlich in Ruhe. Klar, wenn du jetzt jeden Tag grillst und Eis isst in der Hauptfortpflanzungszeit oder so im Hochsommer, dann kann es ein bisschen stressig werden, wenn das Wespennest direkt über der Terrasse ist, verstehe ich schon. Oder weil man eine Wespenstichallergie hat. Aber ansonsten denke ich mir so, wenn ich die Wahl habe zwischen Wespen und Stechmücken, muss ich nicht nachdenken. Das muss ich überhaupt nicht überlegen. Und dann, wenn ich Wespen habe, dann habe ich natürlich auch viele, und Stechmücken auch, viele Vögel da. Vogel, Jungtiere zum Beispiel, essen gerne Wespen und Stechmücken, wenn die anfangen zu jagen, auch andere Insektenfresser. Also es sind alles so Sachen, ich muss mit der Mücke leben, um dann eben andere Tiere da zu haben, die ich sehr mag. Oder Frösche zum Beispiel habe ich auch im Garten. Ja, die freuen sich natürlich über die Mücken ganz anders als ich jetzt. So. Und wenn man so ein ganz großes Ungleichgewicht im Garten hat mit irgendwelchen Tieren, also wirklich komplett überschwemmt ist von Mücken oder sonst was, dann hat das einen Grund. Also dann fehlen irgendwie die Räuber der Mücken. Und vielleicht bietet man da nicht genug Platz, sage ich mal, im Garten an, dass die da wohnen können. Also meine Frösche zum Beispiel, die wohnen in einem Reisighaufen. Es sind etliche. Wir haben gerade Babyfrösche. Du kannst nicht über die Wiese laufen, weil du die ganze Zeit irgendeinen Babyfrosch zerquetschen würdest. Ach. Und die wohnen halt alle in so einem gewaltigen 3 Quadratmeter großen Reisighaufen bei mir. Und das sind halt so Sachen, da muss man gucken, wo man da justieren kann.
Wenn man einen Blick in deinen Garten erhaschen möchte, gibt's auch einen Instagram-Kanal nur zu deinem Garten, ne? Ich glaube, Insektengarten heißt der.
Er ist Insektengarten, ja. Ich baue quasi Insekten an, hauptsächlich. Also es sieht so aus, als ob ich Pflanzen anbaue, aber ich baue eigentlich Insekten an.
Ah ja, guck. Aber gerade, wo wir ja auch schon bei den Fluginsekten waren, es gibt ja nicht so viele Zahlen über Insekten, weil es super schwierig ist, so die zu zählen, weil sie so klein sind und im besten Fall erstmal viele. Aber es gibt ja so eine Zahl, dass in den letzten 29 Jahren 75% der Fluginsekten in Europa verschwunden sind. Und das klingt ja schon erstmal sehr gruselig.
Ja, ist es auch. Also es ist auch sehr gruselig. Es sind ja auch nicht nur die Insekten, es sind in allen Teilen sehen wir krassen Biodiversitätsverlust. Ich forsche zum Beispiel in Mooren hier in Hamburg. Und wenn ich so gucke, wie sich eins der Moore, das ich beforsche, das Eppendorfer Moor, wie sich das verändert hat in den letzten, sagen wir, 40, 50 Jahren, ist schon erschreckend. Wenn man überlegt, früher gab es da Sonnentau, Salamander, also fleischfressende Pflanzen und sowas und etliche Insekten und jetzt eigentlich nichts mehr, dann ist es schon sehr beängstigend. Und man hat ja oft auch das Gefühl, als Kind habe ich ganz viele Schmetterlinge gesehen, jetzt sehe ich irgendwie gar keine mehr. Und das stimmt auch, weil einfach so der Lebensraum verschwindet durch Versiegelungen, durch alle möglichen Bauprojekte, durch Pestizideinsatz. Und natürlich auch dann Nahrungsmöglichkeiten und Pestizide sowieso schädigen Insekten. Also man findet oft Käfer oder Bienen, die komisch am Boden liegen und so zappeln und sich ganz komisch verhalten. Das ist dann meistens, weil irgendwelche, die mit Insektengiften, zum Beispiel Roundup und so, in Kontakt gekommen sind. Also den Lifestyle, den wir haben, der ist halt sehr rücksichtslos unserer eigenen Lebensgrundlage gegenüber, aber halt dadurch auch der Lebensgrundlage vieler Insekten. Und ist aber jetzt auch keine News. Also das wissen wir. Das wissen wir schon lange. Das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Das wissen wir seit, wenn ich gucke, es gibt Paper aus den 50er, 60er Jahren. Die sagen schon genau das Gleiche. Also da sind wir leider recht lernresistent.
Und warum ist es denn schlimm für uns. Also ich glaube, manchmal ist einfach so ein bisschen das Problem, kann man sich ja auch nicht jeder erinnern, wie es halt vor 100 Jahren war. Also man ist auch so ein bisschen blind manchmal vielleicht für die Veränderung, wenn man jetzt nicht wie du ins Moor geht und so gezielt danach sucht. Und was ist aber eigentlich der negative Effekt für uns?
Ja, also es ist so ein bisschen so, wenn Arten, egal welche, wenn die aussterben, muss man schauen, was für eine Funktion hatten die in einem Ökosystem. Ich stelle mir ein Ökosystem quasi wie so einen Körper vor, gerne. Und dann geht etwas verloren. Wenn zum Beispiel ich meinen kleinen Finger verliere, ist das schlecht, so natürlich. Und auch für bestimmte Sachen. Ich kann Sachen vielleicht nicht mehr so gut greifen, aber eigentlich verändert sich dadurch mein Leben nicht. Es sei denn, ich war Model für kleine Finger oder so. Ja, aber so, das ist ein Verlust, den kann ich verkraften. Wenn jetzt ein Bein verloren geht, ist schon schwieriger. Ja, ist schon schwieriger, verändert sich mein Leben schon sehr. Wenn jetzt aber zum Beispiel eine Lunge verloren geht, dann wird es mit dem Überleben schon eher nicht mehr so gut funktionieren. Ja. Und das ist halt auch so im Ökosystem. Wenn eine Art verloren geht, ja, dann guckt man, okay, was für eine Aufgabe hatte sie? Vielleicht kann ja eine andere Art übernimmt dann die Aufgabe. Das passiert dann auch. Also ich forsche an Kurzflügelkäfern. Das sind sehr, sehr kleine Käfer im Boden. Wenn davon eine Art ausstirbt, gibt's viele andere, die können noch die Aufgabe übernehmen. Aber wenn diese Löcher in diesem Körper oder in diesem Gewebe, in so einem Stoff, ja, immer mehr werden, wird dieses Gewebe immer instabiler, ja. Das sind dann zum Beispiel in der Natur, wenn das dann irgendwelche Ereignisse wie plötzliche Hitzewellen, sowas, also irgendwas, was das unter Druck setzt. Ja, je mehr Löcher drin sind, je mehr Arten fehlen, umso instabiler wird das und so eher kannst du zerreißen, zusammenbrechen. Und das ist das Problem und das ist auch das Problem für uns, denn wir sind auch eine Art, wir sind Säugetiere, die auf Kohlenstoffbasis funktionieren. Das heißt, ich muss essen, ich muss trinken, ich muss atmen. Und da kann ich so viel künstliche Sachen herstellen. Ich brauche Kohlenstoffverbindungen, die ich zu mir nehmen kann und Nährstoffe, Aminosäuren und so, damit mein Überleben sichergestellt ist. Wenn ich jetzt aber die Ökosysteme zerstöre, wo ja meine Nahrung wächst, also in meinem Fall, ich esse kein Tier, also Pflanzen, dann kriege ich natürlich ein Problem, weil irgendwie müssen wir den Weizen am Leben halten, irgendwie müssen wir den Salat am Leben halten. Und wenn dann zum Beispiel viele Arten ausgestorben sind, die beispielsweise Schnecken fressen. Ja, dann wird mein Salat vom Schnecken überrannt und ich kann den Salat nicht mehr essen. Oder da gab es ja dieses eine Geschehnis, das war in den 60er Jahren, meine ich, im Mao-Regime in China, wo dann Mao gesagt hat, tötet alle Spatzen, weil er gedacht hat, ja, die fressen die Kornspeicher leer. Letztlich haben die Spatzen die Insekten gefressen, die das Korn gefressen haben. Die Spatzen waren weg, das Korn wurde komplett von Heuschrecken und Co. platt gemacht und große Hungersnot. Das sind halt so Probleme, die wir gern vergessen, weil wir oft auch in Städten leben, in Großstädten. Alles ist technologisiert. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe mein Essen. Das fühlt sich irgendwie so ganz weit weg von irgendwie der Wiese an
oder
so.
Genau, nach dem Motto, ich will das doch eh nicht selber anbauen.
Ja, das ist alles so. Das ist so nochmal, oh, die Bauern kriegen das schon hin. Ja, aber die Bauern kriegen das halt auch immer schlechter hin. Ne? Also immer mehr Ernteausfälle. Jetzt hier gerade, also ich glaube, wir haben gefühlt jede Woche eine Flut, was natürlich auch schwierig ist für Landwirte, wenn die ganze Zeit ein Feld überflutet wird. Da werden die dann gammelt das Getreide oder es wächst nicht richtig oder das Saatgut wird gleich fortgeschwemmt, wenn es noch Anfang der Saison ist. Also das wird halt immer schwieriger und das vergessen wir gern. Dadurch, dass wir können durch den Himmel fliegen, wir können mit U-Booten runtertauchen, wir können technologisch so viel machen, wir können Menschen ohne Herz am Leben halten, bis eine Herzspende kommt, lauter so Sachen. Wir fühlen uns so unfassbar mächtig und das sind wir auch. Gleichzeitig sind wir aber so krass abhängig von dem Ökosystem, weil all das, was wir tun, passiert im Ökosystem, immer unter der Basis. Wir finden Essen, wir finden Wasser, wir haben Luft zum Atmen. Wenn man das kaputt macht, ist schon sehr schlecht. Also da bin ich gespannt, wie wir das mit irgendwelchen coolen Mars-Fantasien, wir wohnen auf dem Mars, wie wir das hinkriegen. Eher nicht.
Aber auch Stoff für Krimis.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wobei es auch sehr gruselig ist. Ich habe ja so ein Buch geschrieben, wo auch so, es spielt in der Zukunft über Biodiversitätsverlust. Und beim Schreiben, das war echt schräg, ich habe das Buch abgegeben und dann sind zum Teil in den Nachrichten auf einmal waren Sachen quasi aus dem Buch, also die so ähnlich passiert sind. Und das ist schon sehr, ist mir ein bisschen zu nah dann an der Realität, so Fiktion. Also ich würde es lieber an der Fiktion lassen, statt in der Realität.
Ja. Und ein bisschen zu schnell auch vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Problem. Also wenn viele Menschen sagen, ja, es gab schon immer zum Beispiel Eiszeiten oder Massenaussterben. Mhm. Aber das waren halt erstens keine Sachen, die so schnell passiert sind. Also das sind riesige Zeiträume gewesen, also von Zehntausenden bis Millionen von Jahren. Jetzt passieren solche Sachen irgendwie in Jahrzehnten. Das ist schon, also das ist schon sehr schnell. Und dann ist natürlich die Frage, warum denken eigentlich alle, dass wir nicht aussterben?
Ja.
Das ist ziemlich wild, weil viele Menschen vergessen halt, dass wir auch eine Art sind. Und es gab schon mächtigere Arten, also etabliertere Arten, so als wir, mit auch wahnsinnig vielen Individuen, unglaublich anpassbar. Und die sind halt weg, ne? Mhm. So, also hast du schon mal ein Stegosaurier-Skelett gesehen?
Wow,
dir das Teil mal angeguckt?
Ja.
So, und dann stehe ich daneben und denkst so, hä, wieso lebe ich eigentlich noch?
Oh mein Gott, wie kommen wir jetzt aus dem Gedankenstrudel wieder raus?
Lieber an süße Insekten denken
und vielleicht überlegen, was können wir denn unternehmen? Also du hast schon gesagt, guck mal, du hast zwei Gärten. Ich weiß, du hast auch noch eine Dachterrasse, die sehr wild ist.
Ja.
Wenn man das nicht hat, was kann man dann tun?
Also man selber kann eigentlich nichts tun, außer politisch halt. Also wählen gehen oder Konzerne unter Druck setzen, so zum Beispiel durch Demonstrationen, all sowas. Also es geht eigentlich nur durch politische Instrumente. Man kann Bambuszahnbürsten kaufen, man kann heimische Pflanzen auf dem Balkon anpflanzen, aber letztlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein und es ist eher sowas wie, ich helfe jetzt den benachbarten Insekten, also ganz, ganz, ganz klein, so als würde ich die persönlich kennen, so ich helfe jetzt Jürgen und Ute, aber deswegen ist das große Problem nicht gelöst. Das ist wirklich der einzige Hebel, ist auf der politischen, wirtschaftlichen Ebene und es ist sehr, sagen wir mal, praktisch für Politik und vor allem für große Wirtschaften, Konzerne, Leuten einzureden, dass sie durch persönliches Konsumverhalten die Welt retten können. Es ist natürlich sehr praktisch, wenn ich von einem Ölkonzern denen sage, kauf eine Bambuszahnbürste und flieg bitte nicht in Urlaub, sondern fahr ins Erzgebirge. Ist sehr praktisch, davon abzulenken, dann halt, was ich so treibe, weil auch so Sachen wie Flugreisen und sowas, natürlich sind die nicht gut fürs Klima, aber es gibt viel krassere Hebel, zum Beispiel die Bauindustrie. Was da an Primärenergie verschwendet wird oder nicht recycelbaren Müll, es ist, glaube ich, sogar beim nicht recycelbaren Müll der Großteil des nicht recycelbaren Mülls fällt im Bau an. So, und keiner redet über den Bau, alle reden über SUVs. Also das sind so Sachen, man muss erstens kein schlechtes Gewissen haben, finde ich, wenn man es nicht schafft, den perfekten Konsumenten-Lifestyle zu leben. Aber man sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht wählt oder an der Wahlurne eine Entscheidung trifft, die halt relativ egal fürs Klima ist. Dann sollte man ein schlechtes Gewissen haben.
Mhm. So. Ja. Und wie kann ich meinen Insektennachbarn helfen?
Es kommt immer drauf an, was man hat. Also jetzt einen Garten oder einen Balkon oder auch nur ein Fensterbrett. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat, also größerer Balkon oder ein Garten, dann ist es super wichtig, Lebensraum anzubieten. Ja, natürlich auch schöne Blühpflanzen zum Essen, aber es hilft nichts, wenn ich in der Stadt überall Restaurants baue, aber keine Wohnungen. So, ne? Also deswegen, wenn man gärtnert für Insekten und andere Tiere, ist das super, weil das ist eigentlich Gärtnern für Faule. Das heißt, du legst irgendwo einen Reisighaufen drin, perfekt. Das ist irgendwie die eierlegende Wollmilchsau. Ja, da können größere Tiere überwintern wie Igel und alles Mögliche, aber eben auch kleine Insekten, Marienkäfer, all das. Du musst nichts machen. Du legst da einen riesen Reisighaufen drin. Wenn er dir zu hässlich ist, lässt du eine Kletterrose drüber wachsen und dann passt das auch irgendwie. Das war's eigentlich schon. Und drumherum pflanzt du ein paar heimische Sachen oder halt, wenn du Lust hast, zum Beispiel Kräuter und wenn du die in die Blüte gehen lässt, absoluter Bienenmagnet, Minze oder sowas. Das war's eigentlich schon. Also du brauchst keine fancy Bienenhotels, du brauchst keine geilen Sachen kaufen oder so. Gärtnern für Faule ist perfekt für Insekten.
Cool.
Und wenn du jetzt aber nur so einen Balkon hast oder so einen kleinen Balkon oder so ein Fenstersims, dann kannst du ja trotzdem ein Restaurant eröffnen. Das heißt, stellst da irgendwie Kräuter rein, die du blühen lässt, also nicht dauernd abernten, sondern irgendwie Oregano, Thymian, das wächst ja auch wie verrückt, braucht nicht viel Wasser, baust oder haust den Lavendel rein, stellst es dahin und lässt es einfach das ganze Jahr blühen. Das war's. Also es ist wirklich eigentlich sehr einfach, Insekten glücklich zu machen.
Das klingt jetzt schon besser. Das beruhigt mich.
Ja.
Hast du denn eigentlich so einen Lieblingsort, also der Henri, der hat sich voll gerne so ins Gras gelegt, um so auf diese Ebene der kleinen Organismen zu kommen.
Mhm.
Was ist so dein Lieblingsbeobachtungsort oder Position?
Also in meiner Dachterrasse, da habe ich auch sehr, sehr, sehr viele Kräuter, also viel zu viele mediterrane Kräuter, weil es halt auch wenig Gießaufwand bedeutet, was ja wichtig ist in Zeiten von Klimawandel. Und da hocke ich mich echt gerne einfach vor meine Kräuterbeete da und gucke zu, weil da ist so viel Aktivität. Mhm. Und ansonsten, also im Garten sitze ich gerne am Komposter. Man muss nur irgendwas hochheben, da hast du schon richtig viel Action. Und in der Natur bin ich am liebsten ja auch so an Gehölzrändern, also am Waldrand. Da ist einfach sehr viel Insektenaktivität, weil es auch viele Blühpflanzen gibt und so. Da gucke ich gerne nach. Aber ich kann nie so richtig still sitzen, einfach sagen, ich setze mich jetzt hin und lass die Insekten kommen, weil wenn ich irgendwo ein Insekt sehe, laufe ich halt hin, stehe ich wieder auf und guck. Oder wenn da irgend so ein Stein ist, so ein Totholzhaufen, ich so, ach, ich guck mal ganz kurz, einmal dann drunter. Bin ich eine Stunde beschäftigt.
Wow. Ja,
also das sind schon so Sachen, die sind schon sehr schön.
Ich spreche das jetzt an, weil du das schon auch sehr offen über deine Kanäle so teilst. Die Natur ist ja schon auch so ein Therapieort für dich manchmal, ne?
Ja, also ich meine, beste Therapie ist Therapie, also echte Therapie, aber Natur unterstützt natürlich Therapie, also ich habe ja auch Depressionen und es lachen zwar alle immer über dieses Haha, geh raus und spazieren, aber also es gehört zur Therapie von Depressionen tatsächlich rauszugehen, spazieren zu gehen und so, ja. Aber ist natürlich nicht die Therapie, also wenn jemand sagt, ich habe Depression, ist nicht die richtige Antwort, geh mal raus, sondern die richtige Antwort ist, geh zum Arzt, zum Therapeuten, zum Psychiater und dann geh mal raus. Ja. Das hilft auf jeden Fall. Also mir hilft es irgendwie zu sehen, dass ich irgendwie unwichtig bin. Das finde ich irgendwie echt beruhigend. Manchen Leuten macht das Angst. Also dass sie sagen, ja, ich bin so unwichtig, ich kann der Natur einfach sterben, so eben verhungern im Wald und es interessiert niemanden.
Warum hast du das Gefühl, dass du da unwichtig bist?
Ich finde, es nimmt einfach den Druck raus. Man hat ja immer die Perspektive auf sich, so die Hauptperson. Und wenn ich was verkacke, dann ist alles ganz schlimm. Ja, wenn ich irgendwas falsch mache oder so, dann ist da draußen die Biene, die noch nie von mir gehört hat, mich noch nie gesehen hat, das ist ja alles egal. Die schwirrt da neben mir, die hat kein Problem mit mir. So, das finde ich schon extrem beruhigend, weil es bei mir so ist, dass ich oft Probleme so extrem so aufblähe in meinem Kopf. Und dann, wenn ich einfach so zuschaue, wie eine Schnecke einfach stundenlang an so einem Apfelschnitz ist, bringt es das alles in Perspektive wieder. Weil ich denke, ja gut, das ist für mich jetzt eigentlich so, wie der Apfelschnitz für die Schnecke irgendwie so ein Projekt ist, zu lösen gilt. Und es ist eigentlich alles wurscht. Also mich beruhigt der Gedanke wirklich eher. Und ich weiß, dass er vielen Angst macht, dass irgendwann sterbe ich und dann ist eh alles egal. Ja. Das klingt wirklich so, hä? Aber ich denke so, ja. Und wenn ich, vielleicht ist dann ja das zum Beispiel mit der Kompostbestattung etablierter und das ist toll, dann können mich ja vielleicht auch Tiere dann so essen. Dann habe ich wieder so einen Nutzen gebracht und das finde ich eine schöne Vorstellung. Und meistens, wenn ich das so Leuten erzähle, sitzen sie so mit Entsetzen aufgerissenen Augen neben mir. Und ich so, ja, aber guck doch mal die Käfer, da ist es nicht toll, da ist irgendwas gestorben und jetzt kann dieser Käfer es essen und nur deshalb kann ich diesen Käfer beobachten, was mir Freude macht. Und dann die Leute, also gucken mich ja immer an, so, ja, okay. Also das ist halt, ich finde es schön, so kleine Tiere zu beobachten und festzustellen, es gibt noch eine Welt, in der wir auch teilnehmen, die aber außerhalb unserer Wahrnehmung ist. Aber wenn man sich hinkniet und sich das beobachtet, dann sieht man irgendwas Neues, was man im Alltag so nicht sieht. Und ich finde das irgendwie schön. Ja.
Überlegst du auch manchmal, wie es wäre, einer von diesen Organismen zu sein? Gibt's da einen, der du gerne mal wärst?
Ja. Also ich, das ist so eine Frage, die ich regelmäßig meinem Mann stelle oder eher mir, weil ich immer wieder dann doch wieder eine andere Meinung habe. Also ich wäre zum Beispiel gerne ein Farn. Aha. Das ist jetzt eine Pflanze, weil das eine sehr, sehr ursprüngliche Pflanze ist. Es gibt zum Beispiel Königsfarne, die haben sich seit Millionen von Jahren nicht verändert. Also die sind genauso wie damals, als noch irgendwelche total abgefahrenen Viecher an denen vorbeiliefen. An Insekten ist halt schwierig. Also das Leben als Insekt ist echt hart. Ja, es ist echt hart, es ist gefährlich, du lebst wahrscheinlich nicht lange, weil dich irgendwas essen wird, aber es gibt ja auch andere so Gliederfüßer, wo viele Leute sagen, es sind Insekten und da gibt es zum Beispiel die Asseln, das sind Krebstierchen, wohnen unter Stein oder in Totholz und dann denke ich mir mal so, ach so eine Rollassel, diese kleinen, die dann sich auch so zusammenrollen bei Gefahr, so könnte ich mir schon gut vorstellen, da so durch so einen Totholzhaufen zu laufen, hier mal ein bisschen Flechte essen, da einen kleinen Pilz snacken, könnte ich mir schon vorstellen.
Ah ja, immer so ein bisschen schattig wohnen.
Ja genau und hier und da immer mal ein bisschen gucken, ich habe auch einen Panzer, also der hält mich einigermaßen sicher und ja, finde ich eigentlich, wenn ich so, ich habe ja auch Asseln als Haustiere, wenn ich die so zugucke oder in meinem Garten die Asseln, da habe ich sehr, sehr viele Asselarten und die laufen da so und echt so ganz gemütlich, sieht auch ein bisschen so aus, als ob die so richtig so tapsen, dann denke ich mir so, ach ja, die hatte jetzt bestimmt, ich sag mir immer, oh, die hat voll das entspannte Leben, dabei ist sie einfach wirklich so jeder Tag Kampf um Leben und Tod. So, aber trotzdem, fände ich, wenn ich mir aussuchen müsste, jetzt wahrscheinlich eine Asse.
Schön. Ach, das ist richtig schön. Und übrigens, wenn man noch mehr hören möchte, was ihr zwei euch so für Fragen stellt, Lorenz und du, dann lohnt sich natürlich auch in Bugtales FM reinzuhören. Ja, gemeinsamer Podcast, genau. Ich habe noch eine letzte Frage, weil ich weiß, dass du ja auch Spinnenfan bist.
Ja.
Also du forschst auch zu Spinnen oder irgendwie auf deiner Dachterrasse, konnte man euch über Instagram verfolgen, hast du ein riesiges Spinnennest entdeckt mit ganz vielen Babys.
Ja.
Was sollten wir alle über Spinnen wissen, um auch Fan zu werden?
Okay, erst der nicht so fein Fakt, aber kommt gleich dann.
Ja,
also
okay.
Erstmal sind bis auf eine Gruppe Spinnen, die es hier jetzt nicht so gibt, aber alle Spinnen sind giftig. Alle. So, das ist der Not-so-Fun-Fact.
Beruhigend.
So, jetzt kommt der beruhigende Fact. Und zwar, so ziemlich jede Spinne, die man trifft, die können gar nicht durch unsere Haut kommen. Und selbst wenn sie es kommen, sind sie nicht gefährlich hier für uns in Deutschland. Wir sind hier nicht in Australien. Ja, also, das heißt, Spinnen sind nicht gefährlich für uns. Und vor allem, Spinnen sind sehr schüchtern.
Gut.
Die haben Angst vor allem, was groß ist. Eine Spinne würde dich nie angreifen. Mhm. So, ja. Wenn die dich überhaupt als Lebewesen wahrnimmt, bist du für sie das, woraus ihre Albträume theoretisch gemacht sind. Und was, wo wir gerade bei Träumen sind, was sehr süß ist, finde ich, es gibt dazu Studien, da hat man rausgefunden, dass Spinnen anscheinend träumen. Und zwar hat man das rausgefunden, indem man haben Forschende so Babyspinnen aufgezogen. Und da hingen die kopfüber in ihren Netzen. Man hat gesehen, dass die im Schlaf, also zucken und die Augen so bewegen. Aber die Spinne hat geschlafen. Mhm. Ja, und Spinnen sind Tiere, die sehr auf ihr visuelles System ausgelegt sind. Das heißt, die gucken sehr viel. Es sind ja Räuber, die jagen ja. Also die müssen sehr viel gut sehen. Und wenn wir träumen, träumen wir natürlich in dieser Sprache, die wir hauptsächlich haben. Also bei uns sind es oft Worte und alles, was wir sehen, sehr viel. Und da hat man gesehen, dass Spinnen anscheinend eine REM-Schlafphase haben und halt auch so die ganze Zeit so zucken und die Augen so, als würden sie jagen, einfach so schlafen. Und das heißt, Spinnen sind uns vielleicht ähnlich, als wir denken, weil sie anscheinend vielleicht auch träumen.
Träume. Schön. Ach, das ist doch schön.
Ja.
Konntest du deine Mutter damit schon überzeugen?
Nee. Aber meine Oma, die hat früher auch immer, sie hatte Angst vor Spinnen und hat die immer erschlagen. Und seit ein paar Jahren, auch so, ich glaube, es hat angefangen mit, genau, als sie mein Buch Schreibers Naturarium gelesen hat, genau, hat sie mir nämlich danach ein Foto geschickt, wie sie so eine, oh, was war das denn? Ich glaube, es war so eine richtig große sogar, so eine Winkelspinne, mit einem Glas rausgetragen hat. Sie hat dabei Todesängste ausgestanden. Aber sie hat halt gesagt, naja, es stimmt schon, die Spinne hat mir nichts getan. Die lebt einfach nur ihr Leben. Die weiß ja nicht mal, dass ich da bin. Und die kann ja wirklich gar nichts dafür, dass sie eine Spinne ist. Und die macht ja auch nichts. Also trägt sie jetzt immer die Spinnen raus. Auch wenn sie, und sie hat schon weniger Angst. Also sie macht das jetzt sehr oft. Und sie meint schon, ja, sie hat jetzt auch schon gemerkt, dass sie gar keine Angst davor haben muss, weil die Spinnen ihr gar nichts machen.
Also man kann da vielleicht schon noch mal eine Freundschaft versuchen.
Ja, und vor allem, also, wenn man im Haus viele Spinnen hat, ne, und man weiß, dass Spinnen sich jetzt nicht vom Müsli oder so ernähren, sollte man mal kurz überlegen, warum man viele Spinnen hat. Also, wenn wirklich man sagt, oh, ich habe immer so viele, zum Beispiel diese Hauszitterspinnen, ich habe immer so viele Spinnen bei mir in der Wohnung, dann sage ich immer.
Sind das die mit den dünnen Beinen?
Genau, die immer in den Ecken oben sitzen. Dann frage ich gern so, hast du dir mal darüber nachgedacht, wovon die sich ernähren und wie deine Wohnung aussehe, wenn die nicht da wären? Und dann ist auf einmal so dieses, oh shit. So, ja, willst du lieber eine Spinne oder 2000 von was auch immer sonst in der Wohnung leben würde? Und dann ist die Entscheidung meist für die Spinne.
Okay, dann lassen wir sie sitzen. Und du hast gerade Schreibers Naturarium angesprochen. Das ist ein Buch und das ist aber auch ein Newsletter, den man bei dir abonnieren kann. Also
ja, wenn man zu wenig Spinnen im Leben hat.
Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall ganz viele tolle Wege, dir weiterhin zu folgen. Wir werden euch die alle hier unter der Folge verlinken. Und ich sag erstmal danke, Jasmin, dass du uns mit in deine Welt genommen hast. Die Welt der kleinen und krabbelnden Lebewesen. Ja, wir verlinken euch alles und Jasmin nimmt euch dann weiterhin mit in die Wunderwelt der Natur.
Dankeschön.
Bei uns gibt Samstag die nächste Folge, eine ganz normale Science-Samstag-Folge. Es wird um eine Erfindung gehen, die hilft, um draußen schnell unterwegs zu sein, mit Fahrtwind im Gesicht. Vielleicht ist das dann auch was für euch, um schnell zu den nächsten Insekten zu kommen. Wir hören uns am nächsten Samstag wieder. Macht's gut.
Yeah. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.